erste Mal, dass ich an der Kanzel die Lampe anschalten muss. So kleine Indizien. Das Thema dieses Gottesdienstes ist heute im Grunde genommen schon mehrfach angeklungen. Im Wochenspruch, in der Lesung. Man sagt klassischerweise eigentlich das Doppelgebot der Liebe, aber Inge hat uns ja eindrücklich deutlich gemacht, vollkommen zu Recht, nicht nur laut Bibel, auch Medizin und Psychologie wissen dieses Dreierverhältnis sehr wohl zu betonen, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Wenn da irgendwo der Wurm drin ist, dann ist meistens alles belastet. Dieses Thema ist natürlich auch Thema der Predigtperikope, die uns für heute vorgegeben wird. Jakobus versucht aus seinem Gemeindealltag dazu etwas zu sagen. Inwiefern das nur seine Gemeinde betrifft oder auch das Thema für uns, die eine oder den anderen hier ist, naja, das muss wie immer jeder selbst beurteilen. Ich lese aus Jakobus 2 die Verse 1 bis 13 aus der Hoffnung für alle. Jakobus 2, 1 bis 13. Liebe Schwestern und Brüder, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib stehen oder setz dich neben meinem Stuhl auf den Fußboden. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir gut zu, liebe Schwestern und Brüder. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben, das er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr denn noch nicht gemerkt, dass es gerade die Reichen sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichte schleppen? Wie oft sind gerade sie es, die Jesus Christus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen Menschen umbringst, so hast du damit dennoch das ganze Gesetz übertreten. Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Danach werdet ihr einmal gerichtet. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die Armen immer so furchtbar reich im Glauben sind und ob die Reichen immer nur hintenrum agieren und denunzieren. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, selig seid ihr Armen und weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Wie sehen die Betroffenen das denn selbst? Wie schätzen sie sich und andere denn selber ein? Neulich, genauer gesagt vorgestern, saß ich wieder mal bei meinem Zahnarzt im Wartezimmer. waren noch 5 vor mir dran, das passiert dem sonst selten, aber da müssen wohl viele Notfälle gewesen sein. Also greift sogar so ein Muffel wie ich zum Lesezirkel. Und da lese ich von einem bekannten Ex-Nationalfußballer, der vor seinem Abschiedsspiel gefragt worden ist. Und er sagt, ich komme aus kleinen Verhältnissen, ich musste immer kämpfen, mir wurde nichts geschenkt, Leistung für Leistung. Und dann hat man andere über ihn gefragt, Leute aus seinem Heimatdorf, und da konnte man etwas ganz anderes von ihm lesen. Der hat doch vergessen, wo er herkommt. Der hat keine Wurzeln. Der streckt sich doch immer nur nach denen da oben. Haltet den Glauben an Jesus Christus frei von allem Ansehen der Person. So beginnt der Predigttext aus dem Brief des Jakobus. Eine stroherne Epistel hat Martin Luther diesen Brief genannt. Und er hat unterstellt, Jakobus habe in den entscheidenden Fragen des Glaubens nicht viel zu bieten. Und soll ich euch was verraten? So ganz Unrecht hat Luther meines Erachtens damit nicht, weil Jakobus ganz oft und so auch ja am Ende unseres Textes eine merkwürdige Fixiertheit auf die 10 Gebote zeigt, dass man manchmal meint, hat er denn Vergebung und die Erlösungstat Jesu auf Golgatha auch so richtig durchdrungen? Könnte man meinen. Wer sich aber auf das Schreiben des Jakobus einlässt, kann auch etwas anderes spüren und erfahren. Denn hier spricht Leidenschaft. Und hier spricht, wie ich finde, auch eine tiefe Weisheit. Hier schreibt natürlich ein scharfer prophetischer Mahner, das ist unüberhörbar, aber auch ein großmütiger und, wenn wir ehrlich sind, sehr guter Gemeindebeobachter. Ja, diese Versammlungen der Christen in der Antike und heute, ihre Gottesdienste und Kirchencafés, ihre Sitzungen und Gemeindeforen, nach welchen Regeln laufen die eigentlich ab? Wie begegnen die Christen einander? Welche Gesten, welche Mimik, welche Floskeln können wir da vielleicht hin und wieder auch beobachten? Gerade wenn man sich schon so ein paar Tage kennt. Und für Jakobus sind diese Fragen eben nicht nur äußerlich, sondern sie treffen sozusagen das Innerste, die Freiheit unseres Glaubens. Das war ja, wie ich finde, ein sehr merkwürdiger Ausdruck in seiner Fixierung auf die Gebote, dass er spricht, sie sollen uns zur Freiheit dienen. Das muss man ja erstmal verstehen und durchbuchstabieren, wie das denn funktioniert. Versuchen wir es. Denn wir haben sein Fallbeispiel gewiss noch im Ohr oder besser vor Augen. Wir haben vielleicht sogar spontan nicken müssen, weil Jakobus Beobachtung etwas unangenehm Vertrautes zur Sprache gebracht hat. Zu den Versammlungen der Gemeinde in der Antike, 2000 Jahre her, kamen ganz, ganz viele arme Menschen, davon können wir ausgehen, aber durchaus eben auch Reiche. Man nimmt an, dass er an eine Gemeinde zunächst mal geschrieben hat, die wohl eine Hafenstadt war. Also sagen wir mal, von den einfachen Hafenarbeitern, den Schichtarbeitern bis zum Schiffsreeder waren mehr oder weniger alle im Gottesdienst vertreten. Wie schön. So soll das doch auch sein. Im Reich Gottes und in seiner Gemeinde. Das ist doch unser Ideal. Vorsicht! Diese Mischung enthält Fallstricke, beschreibt zumindest Jakobus. Es war wohl so, das möchte ich aus seinen Zeilen lesen, dass die Verantwortlichen, die Gemeindeleiter und Ältesten, die Diakone und Kirchendiener oder auch ganz normale Schwestern und Brüder, Mitglieder der Gemeinde, allzu menschliche Unterschiede gemacht haben. Der Mann mit dem goldenen Ring in herrlicher Kleidung wird erwähnt. Er bekommt einen guten Platz zugewiesen. Hier, mein Herr, kann man am besten hören und sehen. Während Leute in unserer Räuberkleidung sich mit einem Stehplatz, wie Jakobus sagt, oder, kaum zu glauben, einem Platz auf dem Fußboden neben dem Stuhl eines Gemeindemitgliedes vorlieb nehmen muss. Eigentlich möchte man sagen, das geht doch gar nicht. Also das kann doch gar nicht sein, sowas kann doch gar nicht vorkommen. Das ist ja peinlich, das ist ja Fremdschämen ohne Ende. Ja, wenn es denn wirklich historisch so zu beobachten war, mir reicht das Peinliche schon in mir selbst, wenn es gar nicht passieren muss, sondern nur in meinem Kopf. Dieses Augenrollen oder dieses innerlich sich angeekelte Abwenden. Hast du den Korb mit den Pfandflaschen gesehen? Arno Backhaus. Jetzt fällt der Martini-Markt für uns leider doch aus, weil das mit dem Plan nicht so ganz geht. Aber der Jan hatte so super Vorschläge gemacht von Arno Backhaus. Einer davon, den wir nicht ins Auge gefasst hätten, aber ist eben der, sich mal wirklich wie so ein Penner vor die Kirchentür zu setzen. Das hat er selber mal gemacht. Nämlich in der Gemeinde, wo er predigen sollte, und hat sich so entstellt, dass die ihn nicht erkannten. Und die haben dann alle Mühe sich gegeben, damit, wenn ihr Gastprediger kommt, der hoffentlich vor der Tür wieder verschwunden ist. Das ist denen gelungen. Nur, dass der durch die Hintertür in genau diesem Layout dann auf die Kanzel gegangen ist. Herzlichen Glückwunsch! Wie so oft im Leben. Die soziale Chance der christlichen Gemeinde ist zugleich immer auch ihre stärkste Herausforderung. Und der weise, leidenschaftliche und leidenschaftlich weise Jakobus führten uns mitten hinein. In uns und unter uns liegt eine in Christus gewährte Öffnung und Offenheit, die alle Unterschiede der Herkunft, des Besitzes, von Bildung und Geschlecht relativiert oder eigentlich sogar aufhebt. Soweit die Theorie. Denn gerade da, wo doch im Prinzip alle Gottes Kinder gleich sein sollen, da fällt es dann umso mehr auf, wenn auch Christen nur die normalen gesellschaftlichen Wertungen wiederholen. Dann wird das sonst Erwartbare, was uns im Fernsehen und in den Medien überhaupt nicht wundert, zum besonders Verletzenden. Ja, Jesus hat das gesagt. Wem viel gegeben ist, von dem wird man auch viel erwarten. Strohene Epistel, zu gesetzesfixiert? Vergessen wir mal die Stellung zwischen Evangelium und Gesetz und fragen einfach mal nur unser Gewissen, wie wir so ticken, wie wir uns verhalten und wo selbst Nächstenliebe manchmal nur zur Schau getragene christliche Haltung ist. Vielleicht kann man im Sinne des Jakobus etwa so zur Selbstbesinnung anleiten. Wer bekommt am Eingang einen Blick geschenkt? Wer kriegt einen herzlichen Händedruck? Und wer auch nur eher so einen distanzierten? Zu wem setze ich mich und zu wem auch nicht? Und gleich beim Mahl, mit wem bin ich bereit, den Gemeinschaftskelch zu teilen? Wir in der Mitte, man spricht ja immer vom sogenannten Mittelstand, wir in der Mitte sind da besonders herausgefordert, weil, und ich rede jetzt nur von mir selbst, wir doch oft vergessen haben, wo wir eigentlich herkommen. Also es mag Ausnahmen geben, die einen Stammbaum von bläulichstem Blut haben, das gibt es sicher auch in Kirche und Gemeinden. Aber ich muss nur bis zu meinem Urgroßvater zurückgehen, um einen schwarz eingefärbten, jeden Tag muffelnden Bergarbeiter vor Augen zu haben aus dem Ruhrgebiet. Habe ich vergessen, wo ich herkomme? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir sind in der Mehrzahl, so hat mal aus Elztal ein Student, der darüber sein Examen gemacht hat, als Studie erhoben, eigentlich aus niederen sozialen Schichten gekommen. So wie das in der Urgemeinde schon vollkommen üblich war. So ein Kämmerer aus dem Morgenland ist die Ausnahme. Und so eine Purpurhändlerin auch. Und Gott schenkt manchmal solche Sternstunden, nicht weil die Leute besser werden, sondern weil Gott tatsächlich manchmal Kohle braucht, um seine Gemeinde starten zu lassen. Das kriegt er hin. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist der korinthische Schiffsbauer und Werftmitarbeiter. Entschuldigung, das war ich. Ja, ja, schüttel du mal mit dem Kopf. Was war eigentlich mit deinen Eltern? Ach, die waren auch so Pastorsleute wie meine. Ja, ja, aber mit den Großeltern geht's dann schon los. Scherz beiseite, haben wir vergessen, wo wir herkommen? Und vor allem, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, wo Jesus herkommt und wo er auch bleiben wollte? Noch einmal, keine Klischees. Ich weiß wirklich nicht, ob Arme immer reich im Glauben sind oder werden. Oder ob das nicht auch eine romantische Fantasie der Reichen ist. Und ich weiß auch wirklich nicht, ob Reiche eher unzuverlässige Christen sind. Ich weiß wirklich nur, dass er, Christus, gesagt hat, selig seid ihr Armen und wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost gehabt. Er wird seine Gründe gehabt haben. Und das leite ich jetzt daraus ab, als zeitlose Botschaft, es ist für die Gemeinde ein Verhängnis, wenn wir uns solcher Sätze schämen und wenn wir uns dieser grundsätzlichen Einstellung distanzieren, wenn wir hier nicht einen durchgehenden Zug von oben nach unten als von Gott gewährtes Hoheitszeichen erkennen. Das ist ein Privileg. Selig seid ihr. Und dann könnt ihr euch mal die Zielgruppen angucken, die hier genannt werden. Tauchen wir da eigentlich noch auf? Britta schrieb so schön neulich, als sie meine Adresse las, Panoramastraße, oh, wohnt ihr auch bei den Reichen und Schönen? Wisst ihr, wie ich geantwortet habe? So schön finde ich die gar nicht. Aber Kohle haben die, ja. Das ist mir nach Brittas Mail aufgefallen. Mein lieber Schwan, was habe ich für einen popeligen Audi? Ja und? Ich bin dabei und damit möchte ich schließen mit den ganz praktischen Beispielen, denn was nützt uns so eine ganze Predigt, wenn wir es nicht anwenden können? Denn man kann ja auch als Gemeinde solch einer Aussage des Jakobus widersprechen, das kann man wirklich. Beispiele gefällig? Wir können sagen, wir haben Ämter und Werke gegründet, diakonische Werke zum Beispiel, Sozialämter. Wir haben eine Kleiderkammer und eine Tafel in Bad Schwalbach. Wir legen monatlich 5 Euro auf sein Hartz IV drauf, also auf das des Armen. Wir haben als Gemeinde ein Begegnungscafé, wo Sie uns alle 2 Wochen donnerstags herzlich willkommen sind. Das ist alles richtig und wichtig. Das will ich überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Und ich hoffe, dass auch die Gemeinde, an die Jakobus geschrieben hat, sich hat wachrütteln lassen und zu sagen, Jakobus, das ist nicht nur so. Du hast zwar auch recht, aber wir arbeiten dran. So sollte es sein. Denn das ist meistens so institutionell und eine Frage, na gut, dann mache ich mein Portemonnaie mal auf. Wie ist es mit der Rose? Also mit diesem Taktgefühl, die Fairness hervorbringt. Und wie ist es mit diesem, ja, wie soll ich sagen, ungekünstelten Respekt, die wir sozusagen auch in den Hut armer Menschen legen? Ja, ich habe mich gestern auch tierisch geärgert, dass sie den Erdogan reingelassen haben und auch noch so eine Plattform gegeben haben. Ich gebe es zu. Ich war stinksauer über den Auftritt in Köln und da hat es auch wenig genützt, dass die Politiker sich davon distanziert haben. Hätten sie noch ganz andere Dinge machen können. Aber von meiner Frau, die Religionslehrerin ist, habe ich wieder mal neu gelernt, zu den 5 Säulen des Islam gehören die Almosen. Und fromme Muslime halten sich daran. Denen ist das wichtig. Klar kann man wieder sagen, es ist wieder eine Werkgerechtigkeit. Stroh an der Epistel, sagt Luther zu Jakobus. Aber wenn unsere Nächstenliebe nicht tatkräftig wird, ich sagte schon, wir sollen praktisch denken. Wenn du zum Beispiel auf einem Amt arbeitest, lass dem Armen sein Recht und missgönne ihm nicht das Wenige, worauf er Anspruch hat. Wenn du gut verdienst, meine Frau und ich verdienen auch gut, überhaupt keine Zweifel, dann zahle Steuern mit dankbarem Herzen, bevor Gold und Silber verrosten und gegen dich sprechen. Wenn du in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus Dienst tust, behandle den Armen nicht von oben herab und gewähre ihm das, was er braucht. Und frag nicht immer zu Anfang nach diesem blöden Krankenkassenkärtchen. Das musst du fragen, aber nicht als erstes. Und ihr in den Schulen und Kindertagesstätten macht keine Unterschiede zwischen Kindern, die gut gekleidet sind oder weniger. Denn das wisst ihr besser als ich. Die Markenklamotten sind das Statussymbol der kleinen Leute. Und wir selbst im Gemeindehaus und im Pastorshaus? Gott schenke uns Großherzigkeit, viel diplomatisches Geschick und die Weisheit, als Vorbilder nicht selbst in der Gefahr eines fragwürdigen Schubladendenkens zu sein. Jakobus selbst fasst das alles so zusammen. Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Quod erat demonstrandum, sagt der Wissenschaftler und Amen der Prediger.